Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Ehringshäuser. Ich freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Ich habe heute Morgen überlegt, muss ich mich in Ehringshausen vorstellen? Ich mache es kurz. Mein Name ist Heiko Debus, ich bin 50, Lehrer und komme aus Edingen. Aber die ersten 42 Jahre meines Lebens hätte ich natürlich gesagt, ich komme aus Ehringshausen, weil das hier meine Heimat ist und die halten mich auch, glaube ich, in Edingen immer noch für einen Fremdkörper. Aber Benji und ich haben ja getauscht. Ich hoffe, ihr nehmt den herzlich auf. Also machen die auch. Also muss aufpassen, was ich sage. Ich freue mich, hier zu sein. Benji, danke für die Anmoderation. Lebenslieder. Ich hoffe, ihr habt schon drüber nachgedacht, wenn ihr Kanzler wärt oder Kanzlerin, was ihr für Lieder auswählen würdet. Es geht heute um Lebenslieder. Gibt's das? So Lieder, die euch euer Leben lang begleiten? Die so als Soundtrack eures Lebens eine Rolle spielen? Paare haben das ja vielleicht manchmal so, das ist unser Lied, da haben wir uns das erste Mal gesehen oder das erste Mal geküsst. Lieder haben eine ganz besondere Wirkung. Lieder transportieren starke Worte verbunden mit einer Melodie. Und die Melodie, die bleibt hängen, starke Bilder in Worte gefasst. So ein Lied bleibt kleben, oder? So als Ohrwurm. Und wir wollen heute ein Lebenslied betrachten und über Lebenslieder nachdenken. Und zwar wollen wir über einen Psalm nachdenken, das Lebenslied des Königs David, den Psalm 18. Der Psalm 18 ist überschrieben mit den Worten, als ihn der Herr errettete aus der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls. Und dieser Psalm ist das Lebenslied Davids, denn er kommt zweimal in der Bibel vor. Einmal als Psalm 18, und dann in 2. Samuel 22. Da ist er überschrieben mit Davids Danklied. Und er steht an einer ganz wichtigen Stelle, nämlich direkt vor Davids letzten Worten und vor seinem Tod. Also man könnte sagen, es ist das Lied, was David sich selbst gesungen hat bei seinem großen Zapfenstreich. Vor 2 Wochen haben wir in Greifenstein einen Familiengottesdienst gefeiert und da durfte ich schon mal über diesen Psalm reden, aber hauptsächlich vor Eltern mit Kindern. Das war nämlich der Tag, den wir Lehrer fürchten, nämlich da, wo die Sommerferien zu Ende sind. Und wir wollten einen Back-to-School-Gottesdienst feiern. Und da haben wir über diesen Psalm 18 nachgedacht, anhand von 4 Geschenken, die dieser Psalm enthält. Und ich habe euch diese 4 Geschenke mitgebracht. 4 Dinge, die wir da den Kindern so ein bisschen übertragen, in ihre Schultüten und Schulranzen packen wollten. Und vielleicht sind das 4 Dinge, die für uns auch ganz wichtig sind, damit wir die einpacken in die nächste Woche und sie mitnehmen. Psalm 18, ein Psalm, den wir an Stücken betrachten werden. Ein Psalm, der aber zu lange ist, dass wir ihn ganz lesen, weil er ist 51 Verse lang. Aber als Lehrer bin ich es gewohnt, Hausaufgaben zu geben. Also, ihr könnt mal am Stück den Psalm 51 lesen, falls ihr Lust dazu habt. Wir gucken uns den versweise an. Ein Psalm aus dem Leben Davids. Das Leben Davids war ja die reinste Abenteuergeschichte, oder? Er ist einer von vielen Geschwistern, er ist Hirtenjunge, er ist Musiker. Dann wird er Soldat und Kämpfer. Er kommt an den Hof des Königs. Er ist der beste Freund von Prinz Jonathan. Aber der König Saul, der damals herrscht, der wird ganz eifersüchtig auf ihn, der macht Attentate auf sein Leben. Der David muss fliehen, er flieht sogar zu den Feinden Israels, er muss sich wahnsinnig stellen, damit ihm nichts passiert. Eine riesige Abenteuergeschichte. Der David, der kannte Auf und Abs in seinem Leben. Der kannte riesige Probleme und riesige Sorgen. Und so schreibt er in dem Psalm 18, ich war schon gefangen in den Fesseln des Todes. Er drohte mich zu verschlingen wie eine mächtige Woge. Hilflos musste ich zusehen, wie die tödliche Falle zuschnappte. Das klingt doch nach einem Filmdrehbuch, oder? Der David ist gefangen in den Fesseln des Todes. Es gibt keinen Ausweg. Er steckt in einer ausweglosen Situation fest. Die tödliche Falle will zuschnappen. Im Fernsehen, in der Serie, wüssten wir, was jetzt passiert, oder? Der Abspann würde jetzt laufen und es hieß, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir erfahren, wie es mit dem David weiterging. Ich weiß nicht, wie ihr euch gerade fühlt, wie es euch geht, was ihr so durchmacht. Aber der David, der kannte auf jeden Fall auch riesengroße Sorgen, riesengroße Nöte. Das war ihm nichts Unbekanntes, das war in seinem Leben immer wieder da. Und ich habe ja vorhin ein paar Dinge genannt. Und das erwähnt er in dem Psalm, aber dann schreibt er weiter: In äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Ja, zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Da hörte er mich in seinem Tempel. Meine Schreie drangen durch bis an sein Ohr. Gott streckte mir seine Hand von oben entgegen und riss mich aus den tosenden Fluten. Er rettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Der David steckt in einer riesigen Notsituation und er erlebt, Gott lässt mich nicht hängen. Gott greift zu, Gott hört mich, Gott holt mich raus. Gott reißt mich raus aus den Schlingen des Todes. Warum macht das Gott? Und das ist das erste Geschenk, was wir auspacken wollen. Der Gott holt David raus, weil er ein Herz für den David hat. Der David sagt, ich bin Gottes Herzenssache. Er sagt hier in dem Vers 20, er, Gott, führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. So ist die Luther-Übersetzung, so ein bisschen sperrig. Was soll denn das heißen, er hatte Lust zu mir? Die anderen Übersetzungen gefallen mir da besser. So viel war ich Gott wert. Oder so viel bedeutete ich ihm. Oder er liebte mich, darum half er mir. Der David sagt, ich bin Gottes Herzenssache. Und das ist ein erstes Geschenk aus dem Psalm. Warum tut das Gott gerade für den David? Ist der David was Besonderes? Wer die Geschichte von David kennt, der könnte das vielleicht bejahen. Als Samuel gesagt bekommt, geh zu dem Isai und guck dir die Söhne an, einer von denen, der soll der neue König sein, da lässt der Isai seine ganzen Söhne aufmarschieren. Alles Prachtexemplare. Einer nach dem anderen stehen sie da. Große, starke, schlaue Menschen. Und der Samuel ist ganz begeistert. Einer von denen ist doch bestimmt der neue König, oder? Dann heißt es in 1. Samuel 16, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr besieht das Herz an. Und so werden alle diese Prachtexemplare, die Söhne Isais, aussortiert. 7 Stück. Und der Samuel steht irgendwann da und ist ganz ratlos. War's das? Hast du vielleicht noch einen? Und der Isai sagt, ja, den Jüngsten habe ich noch. Der sitzt bei den Schafen und passt drauf auf. Und dann wird dieses Nesthäkchen David geholt und der ist es. Also ist es so, dass Gott ein Herz für den David hat, weil er besonders ist? Weil er eine besondere Auswahl hat? Eine besondere Erwählung? Oder ist es was, was der David sich im Lauf seines Lebens verdient? Dass Gott sagt, er liebt mich, darum hilft er mir. Der David hat ja schon Besonderes erlebt. Er ist jemand, der besonders mutig ist. Alle zittern im Volk Israel, nur der David ist bereit, sich diesem Riesen Goliath entgegenzustellen. Der Mut zeichnet ihn aus. Oder vielleicht, dass er geduldig ist und auf Gott und sein Handeln warten kann. Einmal in der Höhle in Gedi versteckt sich der David vor dem König Saul. Und dann kommt der Saul mit tausenden Elitesoldaten und jagt ihn. Und just vor dieser Höhle muss er aufs Klo und geht in die Höhle hinein, wo der David sich versteckt mit seinen paar Getreuen. Und die sagen, David, schau, da kommt der König. Der wird dir hier präsentiert auf dem Serviertablett. Du musst nur noch zustechen. Dann ist er weg. Und der David macht's nicht. Der David sagt, das lass Gott ferne von mir sein, er kann warten. Ist es das, was ihn auszeichnet, was ihn besonders macht? Was ihn zu einem besonderen Menschen nach dem Herzen Gottes macht? Es gibt Stellen im Psalm 18, die klingen so. Da schreibt der David in den Versen 21 bis 25, der Herr tat mir Gutes für meine Treue, meine Rechtschaffenheit hat er belohnt. Denn stets bin ich dem Herrn gefolgt und habe meinem Gott nie den Rücken gekehrt. Seine Gebote hielt ich immer vor Augen und seine Befehle schlug ich nicht in den Wind. Ich lebte vollkommen nach seinem Willen und ging jedem Unrecht aus dem Weg. Ja, der Herr belohnte meine Treue, meine Rechtschaffenheit übersah er nicht. ich weiß nicht, wie es euch bei diesen Versen geht, aber meine erste Reaktion war, dass ich gedacht habe, also lieber David, Eigenlob stinkt eigentlich, oder? Und wie er das hier betont, ich war immer treu, ich war rechtschaffen, ich war völlig ohne Fehler. David, trägst du hier nicht zu dick auf? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? War das wirklich immer so? Ich bin ja Geschichtslehrer und bei älteren Leuten ist das so, wenn man die zur Geschichte fragt. Ich gehöre jetzt selbst zu den älteren Leuten, aber achtet mal auf euch selbst, also die Älteren. Die eigene Jugend, die verklärt man immer so ein bisschen. Das liegt, glaube ich, daran, dass man früher jung war und dynamisch und auch Kraft hatte und das Leben vor sich und hohe Ziele und Ideale. Und wenn man älter wird, dann wird das ein bisschen weniger. Und deswegen erzählt man manchmal den jungen Leuten, wie das früher so alles war. Als wir damals mitten im Juli mit Gummistiefeln aus Holz in metertiefem Schnee barfuß kilometerweit in die Schule gegangen sind. Ist das bei dem David vielleicht so, dass er als alter Mann einfach vergisst, wie das früher war? Ich habe mich wirklich gestört an diesen Begriffen. Stets, alle Gebote, ich habe es immer gehalten. Ja, David, hast du denn vergessen, was auch noch in deinem Leben war? Das steht doch auch in der Bibel drin. Die Geschichte mit der Bathseba, als du fremdgegangen bist. Und dann, als sie schwanger war, ihren Mann entsorgt hast. Alle Gebote immer gehalten? David, du hast doch selbst auch andere Psalmen geschrieben, wo es ganz anders klingt. Psalm 51. Nimm meine ganze Schuld von mir. Wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Oder Psalm 32, wo er betet, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand Tag und Nacht auf mir. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Da verschweigt er doch gar nicht, dass er selbst auch Schuld hat. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er bringt diese Schuld zu Gott. Und vielleicht ist das die Lösung für dieses Problem, was ich mit diesem Abschnitt habe. Im Psalm 32 beginnt er und betet, wohl dem, die Übertretungen vergeben sind, dem die Schuld bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Vielleicht ist das die Antwort. Es gibt Leute, denen Gott die Schuld vergibt, deren Schuld weggenommen ist, denen Gott die Schuld vergeben hat. Der Prophet Micha sagt das mal. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Er warf unsere Sünde ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. So heißt es in Vergiss nicht zu danken. Ist das die Erklärung? Kann der David deswegen so voller Eigenlob sein, weil er weiß, das, was ich falsch gemacht habe, das ist im äußersten Meer versenkt, das ist weg. Das hat Gott vergeben. Der amerikanische Pastor Rick Warren, den höre ich sehr gern zu so Texten, der zitiert diesen Vers und sagt dann, Gott wirft nicht nur die Schuld ins äußerste Meer, sondern er stellt noch ein Schild auf, da steht drauf, no fishing. Angeln verboten. Da muss ich keine Netze mehr auswerfen. Da muss ich bei meiner Schuld, wenn die vergeben ist und von Gott im äußersten Meer versenkt, da muss ich nicht noch mit der Angel da sitzen und es immer wieder hochholen. Sondern darf ich mich darauf verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn Gott vergeben hat, dann ist es vergeben. Dann ist es weg. Dann ist alles neu. Und das ist für mich die Erklärung, dass der David hier sagen kann, stets und immer. Gott hat also ein Herz für den David. Gott hat ein Herz für den David. Und jetzt kommt der Hammer. Das Gleiche gilt doch auch für uns, oder? Auch ich und auch du, wir sind Gottes Herzenssache. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da können wir uns einsetzen, denn so sehr hat Gott den Jürgen geliebt oder die Lisa oder den Heiko, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Für mich und dich reißt Gott an Weihnachten den Himmel auf und verlässt die Herrlichkeit und kommt auf die Erde. Und für dich und mich stirbt er an Karfreitag und sagt als letztes, es ist vollbracht, es ist geschafft, es ist bezahlt, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Weil er dich retten will, weil er mich retten will. weil wir Gottes Herzenssache sind und das ist ein riesiges Geschenk. Und bei den Herzenssachen ist es auch wichtig, dass das nicht nur einseitig ist, oder? So eine Herzenssache, die nur von einer Person ausgeht, die ist ziemlich öde. Es gibt auch die andere Richtung. Und der David geht auch in die andere Richtung, weil der David weiß, dass Gott ihn liebt, weil er erlebt, dass auf diesen Gott Verlass ist, dass dieser Gott ihn hört und ihn rausholt, singt David auch. Was übersprungen. So. Sagt der David auch, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Das ist so dieser Luther-Text. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Da weiß man manchmal gar nicht so, was gemeint ist, herzlich lieb. Da finde ich die moderneren Übersetzungen viel besser. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. David sagt zu Gott, ich liebe dich. Was für eine Aussage über Gott. Aber das prägte das Leben von David. Der David wusste, ich bin geliebt von Gott und dafür stand für ihn fest, ich habe auch ein Herz für diesen Gott. Und nach diesem krassen Vers zählt er nochmal auf, was er an diesem Gott hat. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Der David packt es hier nochmal in Bilder, was er an Gott hat. Gott ist ein Fels, ein Fundament, auf das man aufbauen kann. Gott ist eine Zuflucht, ein Ort, wohin man rennen kann, wenn es brenzlig wird. Eine Burg in sicherer Höhe. Ich habe vorhin gesagt, ich habe vor 2 Wochen in Greifenstein über diesen Text nachgedacht. Ich wohne in Edingen mit Burgblick, das hat man überall. Man hat immer diese Burg vor Augen. Im Mittelalter, wohin renne ich denn, wenn es brenzlig wird? Wo bin ich sicher? Wenn die Gegner kommen, wenn die Feinde kommen, dann ist es doch gut, wenn ich eine Burg habe, oder? In die Burg rein, Tor zu, Problem draußen, ich bin in Sicherheit. Die Mauern sind so dick, dass selbst im Hochsommer es da noch schön kühl und frisch ist. Da habe ich einen Fels, eine Zuflucht, einen sicheren Ort. Und so schreibt das der David. Der Herr ist ein Fels, eine Festung, eine sichere Burg. Nee, so schreibt er es nicht. Er schreibt nicht, der Herr ist ein Fels, sondern er schreibt, der Herr ist mein Fels, meine Festung. Er redet nicht von Gott wie von jemandem, der fremd ist, sondern er weiß, für diesen Gott bin ich Herzenssache, er ist mein Retter, er ist mein Gott. Er ist für mich und ich liebe ihn, er ist mein. Können wir das sagen? Haben wir das so auf dem Herzen? Können wir damit einstimmen, dass Gott mein Retter ist? Können wir sagen, ich liebe dich, Herr? Du bist meine Kraft. Als der Petrus an Gründonnerstag Jesus verleugnet. Das heißt, als er auf Jesus angesprochen wird und sogar schwört, Jesus habe ich nie gehört, wer soll das sein? Dann trifft er nach dieser Verleugnung später auf Jesus. Und was fragt Jesus ihn da? Jesus sagt nicht, habe ich das nicht gleich gesagt? Du untreuer Petrus. Jesus fragt den Petrus nur, hast du mich lieb? Hast du ein Herz für mich? Liebst du mich so ein wenig? Und das ist das Entscheidende, aufs Herz kommt es an. Ein zweites Geschenk in dem Psalm. Stefan, kannst du mir mal helfen? Beim Auspacken. Halt mal fest. Mal weiter rüber. Weiß nicht, wie lang wird. So. Ein zweiter Gedanke aus diesem Psalm, ein zweites Geschenk. Gott ist groß, Gott ist viel größer, als du dir das vorstellen kannst. Der David versucht in diesem Psalm Gott zu beschreiben. In ganz spannenden Versen. Plötzlich erbebte die Erde. Selbst die Berge gerieten ins Wanken, denn glühender Zorn hatte Gott gepackt. Schwarzer Rauch quoll aus seiner Nase, aus seinem Mund loderten Flammen. Und glühende Kohlen wurden herausgeschleudert. Er riss den Himmel auf und kam auf dunklen Wolken zur Erde herunter. Boah. wie so ein machtvoller Sturm, oder? Worte, die einen erstmal vielleicht in Angst versetzen, oder? So groß ist Gott. Das klingt überhaupt nicht positiv, sondern wie ein machtvolles, riesiges, zorniges Wesen, was jetzt kommt, wo man denkt, oh weh, was kommt denn da? Etwas, vor was man Angst bekommt. Als ich das so gelesen habe, habe ich irgendwann gedacht, vielleicht ist das die Beschreibung von einem Superhelden. Dann habe ich gedacht, nee, das ist noch zu wenig. Vielleicht ein Megaheld, ein ultimativer Held. Und ich habe immer gedacht, das ist zu wenig. Und ich glaube, dem David fehlen hier auch die Worte und die Bilder, um zu beschreiben, wie groß denn eigentlich Gott ist. Denn Gott ist viel, viel größer, als er es in Worte fassen kann. Und es ist erschreckend, mit was für einer riesigen Macht Gott hier kommt. Und das findet sich in der Bibel immer wieder. In 2. Mose 19 wird beschrieben, wie Gott auf den Berg Sinai kommt. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Beschreibungen davon, die in Worte zu fassen versuchen, wie groß Gott ist. Gott ist größer, viel machtvoller, als wir es uns ausmalen können. Ein bisschen später im Psalm 18, da schreibt der David, der Herr ließ einen Donnerschlag auf den anderen folgen. Am Himmel dröhnte die Stimme des höchsten Gottes. Er schoss seine Pfeile ab und die Feinde stoben auseinander. Grelle Blitze zuckten und verwirrten das feindliche Heer. Sogar den Meeresboden konnte man sehen, offen lagen die Fundamente der Erde da, als du, Herr, meine Feinde bedrohest und vor Entrüstung schnaubtest. Bilder der Kraft, der Macht. Wie groß ist Gott? Und trotzdem fasst er es irgendwie nicht in Worte, trotzdem bleibt es bei kläglichen Versuchen. Und man will immer nur sagen, Gott ist noch viel, viel größer, viel machtvoller, viel, viel mehr. Ich glaube übrigens, dass das auch einer der Gründe ist, warum es in einem der 10 Gebote heißt, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Weil alles, was wir an Bildern haben, viel zu klein ist und Gott nicht fassen kann. Weil Gott viel, viel größer ist. Und deswegen presst Gott nicht in ein Schema oder ein Muster, dass Gott genauso sein muss. Gott ist größer, Gott ist machtvoller. Gott ist riesig in seiner Macht. Der Hiob ist eine Gestalt, die ganz viel Hartes und Schlechtes und Schlimmes durchmachen muss. Und er sitzt mit seinen Freunden zusammen und es wird ergründet, warum geschieht das dem Hiob? Und der Hiob hat keine Antwort drauf. Und am Ende von dem Buch Hiob löst sich das Ganze erst, als Gott aus dem Wettersturm dem Hiob antwortet. Und Gott zeigt dem Hiob eigentlich nur seine Größe und Macht so ein Stück weit. Aber für den Hiob ist es so, dass alle seine Fragen, alle seine Not, all sein Leid sich dann irgendwie in Luft auflöst. Der Hiob steht da mit offener Kinnlade und kann nur sagen, wow, wow. In Hiob 42, Vers 5 heißt es, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Manchmal steht man vor der Größe Gottes und kann nur sagen, wow. Und ich weiß, manchmal ist das auf unser Leid und auf unsere Not nicht die Antwort, die wir gerne hören. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gott ist größer. Und wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Fragen, mit unserem Leid, mit unseren Sorgen, mit unseren Fragen, auch mit unserer Wut. Aber vielleicht ist manchmal die erste Antwort, die wir kriegen, die Antwort, dass Gott sagt, schau mal an, wie groß ich bin. Und wir nur wie ein kleines Kind staunend da stehen können und sagen können, wow. Und Gott unsere geballte Faust nimmt, die wütend ist über das, was wir zu erleiden haben, und sie in seine Hand legt. Und Gott versprochen hat, am Ende alle Tränen abzuwischen. Und Gott größer ist, auch wenn wir hier nicht alles verstehen. Gott ist größer, Gott ist viel, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Als ich das fassen kann und erklären kann. Und das vergesse ich in meinem Alltag. Deswegen muss ich mir das als Spruch riesengroß aufschreiben und ausrollen. Wie groß eigentlich Gott ist. Weil in meinem Alltag ist es so, dass meine Alltagsdinge, meine Alltagssorgen, die puste ich auf, die werden riesengroß und immer größer. Und mein Gott, der wird immer kleiner. Und dann sehe ich nur noch die Sorgen und die Probleme und ich vergesse, wie groß Gott ist. Unser Pfarrer in Eding, der Armin Kistenbrücke, der sagt oft den folgenden schlauen Spruch. Der sagt, sag Gott, wie groß deine Sorgen sind. Sag Gott, wie groß deine Sorgen sind. Ja, das stimmt, das sollen wir tun. Wir sollen beten. Wir sollen sagen, wie groß unsere Sorgen sind. Das dürfen wir tun. Aber da hört er nicht auf. Er sagt, sag Gott, wie groß deine Sorgen sind. Sag aber auch deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Sag Gott, wie groß deine Sorgen sind. Sag aber auch deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Das finde ich einen schlauen Spruch. Und diesen zweiten Teil, den brauche ich manchmal. Dass ich mir vor Augen führe, wie groß Gott ist. Und dass ich meinen Sorgen sage, wie groß dieser Gott ist und wie kraftvoll. Und was er alles tun kann. Ein drittes Geschenk. Mit den Kindern im Back-to-School-Gottesdienst habe ich überlegt, dass es manchmal ganz cool ist, wenn man Dinge nicht alleine macht. Sondern dass man manchmal Dinge besser tun kann, wenn man die mit jemandem zusammen macht. Zum Beispiel, mit meiner Oma kann ich super gut Plätzchen backen. Oder würde meine Tochter nicht sagen, mit meinem Papa kann ich genial Lego bauen. Oder mit meinem Freund, da kann ich super genial Geschichten erfinden. Mit wem kannst du irgendetwas besonders gut? Wie genial und groß ist es, dass wir mit Gott Dinge zusammen tun dürfen. Und das ist das dritte Geschenk. Der David schreibt, im Psalm 18, Vers 30, denn mit dir kann ich Wälle erstürmen und mit meinem Gott über Mauern springen. Ich hoffe, bei vielen von euch geht jetzt sofort eine Melodie im Kopf los und ein Lied. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen, so ungefähr. Beschwert euch nicht, es ist auch hoffentlich nach der Genfer Flüchtlingskonvention okay, wenn ich singe. Ein Ohrwurm. Ein wichtiges Lied, dieser Vers. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen. Ich habe einen Gott, der so groß ist, dass ich es nicht fassen kann, an meiner Seite. Und mit diesem Gott kann ich Dinge schaffen, die eigentlich unmöglich sind. Mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Wälle, Hindernisse, Probleme. Das alles funktioniert ohne Probleme, wenn ich mit diesem Gott zusammenarbeite. Ich habe leider nur noch eins und ich muss es wieder mitnehmen. Wir haben den Kindern dann solche Figuren gegeben, die das können, damit die sich das merken. Die Figur kann super gut springen. Mit Gott können wir auch richtig gut springen. Und ich, der Heiko, ich glaube manchmal, wenn ich auf die Probleme sehe und auf das, was zu tun ist, das käme darauf an, was ich hier habe und was ich da habe und vor allem bei mir, was ich hier oben habe. Das stimmt doch gar nicht. Es kommt nicht darauf an, was der Heiko hier hat und hier hat und hier hat. Es kommt darauf an, was Gott kann. Und was er für eine Kraft hat. Hudson Taylor hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. An Gott, der allmächtig ist. Die Bibel ist nicht die Geschichte von großartigen Leuten, die Großartiges getan haben. Sondern das Buch mit der Geschichte von normalen Leuten, von fehlerhaften Leuten, die mit einem großen Gott was tun können. Schauen wir uns die Leute doch mal an. Das sind Leute wie du und ich und manchmal denken wir vielleicht sogar, also was die so alles gemacht haben, das waren ja auch schon üble Gesellen, oder? Aber trotzdem, die verlassen sich auf einen Gott und Gott schreibt mit denen Geschichte, weil es darauf ankommt, was Gott kann. Und deswegen diese Erinnerungshilfe für mich. Heiko, hör auf zu jammern. Hör auf dir zu sagen, das packe ich nicht. Du packst es ja auch nicht. Aber Gott kann. Und mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen. Ich bin nicht allein. Gott ist da. Und das packt der David in ganz, ganz viele tolle Verse in diesem Psalm 18. Er beflügelt meine Schritte, lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch, wie eine Gazelle. Das ist ein toller Spitzname für euch, oder? Thomas der Hirsch. Heiko die Gazelle. Das sind Bilder, die wir mitnehmen können. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Er lehrt mich, die Waffen zu gebrauchen und er zeigt mir, wie ich auch den stärksten Bogen spannen kann. Herr, deine Hilfe war für mich wie ein schützender Schild. Deine starke Hand eine sichere Stütze. Du beugst dich zu mir herab und machst mich groß. Du räumst mir alle Hindernisse aus dem Weg. Noch nie bin ich beim Laufen gestürzt. Was für Bilder, die davon ausdrücken, was wir können, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir einen Gott haben, der so kraftvoll ist und machtvoll, der uns in schwierigsten Situationen nicht alleine lässt, der uns eine Waffenrüstung anlegt, wie es der Benji in der Schriftlesung gelesen hat. Und das ist eine Dimension, die absolut befreit. Mit diesem Gott an der Seite, für den ich eine Herzenssache bin, der so allmächtig ist und der mit mir zusammen Dinge tun kann, kann ich. Und muss ich nichts fürchten. Und deswegen dichtet er im Vers 20, er führt mich hinaus ins Weite. Oder hier im Vers 37, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Die Weite, die Freiheit. Im Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was das heißt. Ich kann im Angesicht meiner Feinde sitzen, weil ich einen Gott dabei habe, der kann, der allmächtig ist, der groß ist. Leider vergesse ich diese Botschaften oft. Die drei Botschaften, dass ich Gottes Herzenssache bin, dass mein Gott größer ist, dass ich mit Gott Wälle zerschlagen kann. Und deswegen ein letztes Geschenk von David.
Keine Angst, ich spiele nicht, ich singe auch.
Aber das letzte Geschenk. Mach ein Lied draus. Mach doch ein Lebenslied daraus, mach einen Song daraus, um es mitzunehmen. Damit hört der David auf in diesem Psalm. Darum will ich dich loben, Herr. Alle Völker sollen es hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Lieder sind so immens wichtig. Lieder helfen uns beim Erinnern. Lieder stimulieren unser Gehirn auf ganz verschiedenen Ebenen. Nicht nur die Information, sondern auch die Emotionen werden angesprochen. Mit Liedern bleiben Dinge im Kopf hängen. Das sage ich auch meinen Schülern immer. Und dann finde ich das immer ganz peinlich, wenn der Debus irgendwelche Lieder auspackt. Aber dann müssen sie ihre eigenen Lieder finden. Aber Lieder helfen uns beim Erinnern. Das macht man doch auch mit Demenzkranken, mit denen singt man. An Lieder erinnert man sich noch. Was sind unsere Lieder? Was sind meine Lieder, die ich singe, die ich auf dem Herzen habe, die ich singen lasse bei meinem großen Zapfenstreich, die ich an die nächste Generation weitergebe, die meine Kollegen mit mir verbinden? Sind das tolle Party- und Stimmungslieder? Die haben auch ihren Platz. Die Affen rasen durch den Wald, es steht ein Pferd auf dem Flur, Fiesta Mexicana, atemlos durch die Nacht. Ist es das, was die Leute mit mir verbinden? Oder sind es die Vereinshymnen? FC Bayern, Stern des Südens, im Herzen von Europa, You'll Never Walk Alone. Sind das die Lieder? Oder gibt es bessere Lieder? Gibt es wichtigere Lieder, die ich singen muss, die ich singen will? Und da ist mir wieder ganz neu deutlich geworden, wie machtvoll Musik ist und wie wichtig es ist, dass wir zusammen singen und dass wir irgendwie Lieder transportieren. Ich war in diesem Jahr in einem Gottesdienst und da saßen ganz viele Leute. Und ich war schockiert, weil keiner hat gesungen. Da wurde der Text angezeigt, da wurde perfekt Orgel gespielt dazu, aber keiner hat mitgesungen. Wie kriegen wir die Leute wieder zum Singen? Wie kriege ich in mein Leben wieder mehr Gesang hinein? Das ist auch bei mir in meiner stillen Zeit ganz ehrlich, ganz oft so. Ich lese einen Bibeltext, ich mache mir Gedanken und dann fange ich an, Gott die Ohren voll zu singen davon, was ich alles so auf dem Herzen habe und was ich für Baustellen habe und an wen ich noch alles denken will und halte Fürbitte, was alles gut ist. Aber vielleicht brauche ich auch viel mehr Lobpreis, dass ich mir selbst zusinge oder in einer kleinen Gruppe zusinge, wie groß eigentlich der Gott ist, dass ich mir das deutlich mache. Dass ich nicht nur bei meinen Problemen hängen bleibe und vor mich gucke, sondern dass ich hochgucke zu Gott, der kann. Welches Lied haben wir als Lebenslieder? Ihr habt die gute Tradition, dass es bei euch Gemeindekaffee gibt. Es gibt sogar Waffeln, das gibt es nicht überall. Habe ich zumindest versprochen gekriegt. Wird auch genickt. Ich weiß nicht, wie es in Engshausen im Gemeindekaffee ist. In Edingen heißt es immer, hat mal jemand sich beschwert, erst hört man eine Predigt und nachher spricht man über Fußball. Vielleicht könnt ihr mal drüber reden, was es so für Lebenslieder gibt. Was eure Songs sind, die ihr mitnehmt. Und was eure wichtigen Lieder sind, die ihr so auf dem Herzen habt. Ich brauche das Lebenslied, dass Gott ein Herz für mich hat und ich ein Herz für ihn. Dass Gott viel, viel größer ist, als ich mir es vorstellen kann. Und dass ich mit Gott über Wälle und Mauern springen kann und dass es ganz wichtig ist, mir das immer wieder vorzusingen. Amen. Soll ich jetzt beten oder beten wir gleich? Oder ich bete mal. Lieber Vater, hab Dank dafür, dass du ein großer Gott bist, dass du allmächtig bist, dass du alles tun kannst und dass du alle Macht hast. Und wir vergessen das ganz oft. Und wir bleiben dann bei uns hängen und bei unseren Problemen, bei unseren Sorgen und vergessen, unsere Augen auf dich zu richten. Und ich möchte dich bitten, dass wir das vom David wieder ganz neu lernen. Dass wir ganz neu staunen darüber, wie groß du bist und dass du ein Herz für uns hast und dass du uns befähigen willst, Dinge zu tun, weil du allmächtig bist und weil du kannst. Schenk du uns da den Mut, dir zu vertrauen. Lieber Vater, geh du mit uns in diese Woche.